Guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, wieder hier zu sein. Rainer hat es ja gut recherchiert. 2 Jahre ist es her, ne? Und es ist für mich immer interessant zu erleben, ne, wie sich die Arbeit hier weiterentwickelt, wie wir wachsen und was Gott hier Neues tut. Es ist spannend, mit Gott unterwegs zu sein. Danke, Rainer, für die Einladung und für die gute Einführung, ne? Ich schätze immer wieder deine kommunikative Kompetenz, wirklich, du bist ein sehr guter Kommunikator, gute Kompetenz, auch deine pastorale Kompetenz abholen, mitnehmen, sehr schön. Eine kleine Ergänzung, ich rede nicht als der, der auf der Seite sitzt und sagt, ich bin immer gewiss, dass Gott für mich ist. Eigentlich könnte ich mich auch da hinsitzen, ne, und sagen, ich will da auch zuhören, weil, ich denke, wir sind alle Lernende, ne? Und ich rede zu euch auf Augenhöhe als Lernender. Und wenn ich heute etwas vermittle, vermittle ich das, weil es für mich auch wichtig ist, nicht als einer, der sagt, ich beherrsche das, sondern ich rede als einer, der sagt, ich bin unterwegs, wie ihr auch. Aber das Unterwegssein ist spannend und das Unterwegssein ist kreativ. Man kann immer aus Neuem schöpfen und gucken, wie man sich da weiterentwickelt. Ja, das Thema habe ich mir so überlegt, sei gewiss, Gott ist für dich. Warum? Ich glaube, wir leben in einer Zeit, und das wissen wir alle, wo es sehr viele große Veränderungen gibt. Menschen sind verunsichert, sowohl auf der Metaebene, im gesellschaftlichen Bereich. Menschen haben viele Fragen im persönlichen Bereich. Wir reden mit vielen Menschen, Sibylle und ich, wo wir merken, wir hatten einen Hauskreis, na, wo wir Leute eingeladen haben, die mit Kirche nichts im Hut hatten, ne? Und die jahrelang gesagt haben, so ein Zeug, Kirche und so, ne? Die repressive Elemente der Gesellschaft. Und jetzt sagen sie, hey, wir sind hierher gekommen und sie fahren von Freiburg bis nach Effringkirchen, weil sie sagen, wir wollen mehr von Gott wissen, ne? Wir wollen mit euch zusammen Bibel lesen, wir wollen im Glauben vorankommen. Und die fangen an zu beten. Ich habe ihn gefragt, einer der Freunde sagt, was hat sich für dich verändert, seit du hier dabei bist? Sagt er, du wirst es nicht glauben. Hättest du mir vor 2 Jahren gesagt, du wirst mal beten, hätte ich gesagt, du glaubst ja nicht sowas, ne? Und jetzt sitzen wir da und am Schluss, wir reden über relevante Themen. Am Schluss sage ich, wir haben Informationen aus dem Wort Gottes und die haben wir nicht, um nachher zu sagen, jetzt sind wir klüger, sondern die haben wir, um mit Gott in Kommunikation zu kommen, ins Gespräch zu kommen. Und die Leute fangen an, mit Gott zu reden und sie fangen an, Gott zu erleben, auf eine ganz beeindruckende persönliche Art und Weise. Und das finde ich spannend in der Zeit, dass wir unterwegs sein können und dass wir auf der ganzen Welt eigentlich hören, dass sich immer mehr Menschen zu Jesus hinwenden. Ich bin mit Menschen unterwegs oder habe Beziehungen, die in vielen Ländern unterwegs sind. Und Europa ist gerade noch ein bisschen langsamer. Aber als Jesus am Kreuz geschrien hat, es ist vollbracht, hat er die Menschen aus Europa auch gesehen. Ich sage, ich sterbe auch für die Menschen aus Deutschland, aus Europa. Sogar für die Schwaben, die ein bisschen stabiler gebaut sind, ist ja gut. Ne? Aber alles ist durch das Kreuz von Jesus möglich. Ne? Ich fange mit einer kurzen Geschichte an. Ein Geschäftsmann hat seiner Frau einen Ring geschenkt. Das war keiner so mal für 100 Euro. Es hat einige tausend Euro gekostet. Ne? Und die Frau hat ihn und dann stellt sie irgendwann nach dem Mittagessen fest, der Ring ist nicht mehr da. Und wo kann das sein? Ich habe vorhin Müll ausgeleert. Wir gucken in Mülleimer. Mülleimer geguckt und da war eigentlich der Mülleimer frisch geleert. Und dann haben sie gesagt, den Mülleimer haben wir in die Mülltonne reingeschüttet. Also wir gehen zur Mülltonne und wir wühlen durch den ganzen Müll, bis wir den Ring wieder haben. Und sie haben ihn gefunden. Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und mein Leben war nicht gut, als Jesus mich aus dem Schlamm rausgezogen hat. Aber das ist so, das, was Jesus beschreibt, er ist gekommen, um zu suchen und den Menschen zuzurufen, hey, ich will dich, ich liebe dich, ich habe dich geschaffen, du bist wertvoll. Und deshalb ist er gekommen. Und es gilt heute noch für uns und es gilt für die anderen, Statistiker sagen, 98% der Bevölkerung, die ihn noch nicht kennen. Er liebt uns alle. Und du bist kein Zufallsprodukt, du bist nicht wertlos. Vor vielen Jahren, an dem Tag, wo du gezeugt wurdest, gab es ein Wettrennen im Leib deiner Mutter. Millionen Spermien waren auf dem Weg, um zu einem Ei zu kommen. Und ein Spermium hat das Rennen gewonnen. Und das Resultat davon bist du. Glückwunsch. Also du hast schon das Siegergen in dir, weil das erste Spermium, was in die Eizelle kam, war das schnellste. Das heißt, in dir ist etwas drin, was dir zeigt, du bist wertvoll, du bist wichtig, du bist nicht irgendwo so ein Zufallsprodukt, sondern da war eine Bewegung da, die Leben bewirkt hat. Du bist wichtig, du bist wertvoll und das ist eigentlich mein Thema heute. Ich möchte kurz einen Bibelvers vorlesen, eine kurze Bibelstelle. Das ist Galater 4. Die Verse 4 bis 6. Ne? Und ich lese es nach der NGU, weil das ist eine interessante Übersetzung. Als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Und weil ihr nun also Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und ruft, Abba, lieber Vater. In diesem Text kommt erstmal, als die Zeit dafür gekommen war. Gott schaut vom Himmel herab und er sagt nicht, dieser Planet ist mir gleichgültig, sondern er sagt, ich habe Pläne für gewisse Zeiten. Kann es sein, dass Gott für diese Zeiten, die wir leben, Pläne hat des Segens, Pläne des Eingreifens, Pläne, wo er seine Güte zeigen will? Kann es sein? Gott schaut vom Himmel herab, nicht als Zuschauer und nicht, hahaha, ihr seid selber schuldig, wenn ihr mir den Rücken zuwendet, sondern sagt, ich habe euch geschaffen, ihr seid meine Geschöpfe, ich will in euer Leben eingreifen. Gott hat Zeitpunkte. Zweite Information hier, da sandte Gott seinen Sohn. Man kann sich das so vorstellen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die den Menschen geschaffen haben, du bist ein Geschöpf, du bist nach seinem Bild geschaffen, sagen, diese Menschen, wir lieben sie, sie sind wertvoll. Und wir wollen, dass sie uns kennenlernen. Wir wollen, dass sie mit uns leben. Wir wollen, dass sie die Ewigkeit bei uns verbringen. Wie kann das passieren? Jesus, kannst du runtergehen auf diesen Planeten? Wenn du dich heute fragst, ob Gott dich liebt, sei gewiss, Gott ist für dich. Dann ist es nicht eine Sache unserer Gefühle. Ich fühle es nicht immer. Ich habe auch noch keinen Menschen gesehen, getroffen, der sagt, ich fühle es immer. Es ist eine Sache von Wahrheit und Facts. Der Vater hat zu Jesus gesagt, wenn du auf die Erde gehst, dann wirst du nachher viele Nachkommen haben. Ich werde dich belohnen. Offenbarung zeigt es, unzählbar viele Menschen aus allen Sprachen und Nationen. Das ist die Zukunft, Leute, in die wir reingehen. Die Zukunft, in die wir reingehen, ist, wir werden das eben so toll gesungen haben. Vielen Dank übrigens für eure tollen Lieder, für eure Art. Und das hat es schon zum Ausdruck gebracht. Ne? Wir werden vor dem Thron des Lammes stehen und werden das Lamm Gottes anbeten. Warum? Weil Jesus das Lamm geworden ist und weil er gesagt hat, Vater, ich liebe dich, ich bin dir gehorsam. Wir lieben diese Menschen, ich komme zu ihnen. Er wurde Mensch. Er hat Hitze gespürt, er hat Ablehnung gespürt, er hat Hunger und Durst gehabt. Er hat als Zimmermann, wer schon in Israel war im Sommer, ne, bei diesen Temperaturen als Zimmermann gearbeitet. Er hat alles das auf sich genommen. Warum? Weil er für dich ist. Weil er für mich ist. Vergisst du manchmal, dass er für dich ist? Ich vergesse es manchmal. Und dann denke ich einfach an das, was er auf sich genommen hat. Und dann manchmal wache ich auf und denke, Gott, wo bist du? Ich spüre dich nicht. Und dann aber das vor Augen zu machen. Und der Heilige Geist ist der, der uns lehrt in aller Wahrheit, der uns erinnert. Wenn uns dann der Heilige Geist erinnert, lest doch mal in der Bibel. Manchmal lese ich einen Vers, kürzlich Lukas, da heißt es, und Jesus stand vor Pilatus und vor den hohen Priestern. Sie haben ihn angespuckt. Sie haben Dornenkrone aufgesetzt. Sie haben gesagt, ha, bist du wirklich der König? Ha, dann mach doch was. Warum hat Jesus das alles auf sich genommen? Weil du wichtig bist. Weil er für dich ist. weil er will, dass du ihn kennst, weil er will, dass du ewig lebst, weil er will, dass du dabei bist bei dieser großen Party in der Ewigkeit, wo das Lamm Gottes angebetet wird. Willst du dabei sein? Das ist die Einladung. Die ganze Predigt, die ich halte, ist nicht, du musst geistlicher sein, sondern das ist, du bist eingeladen, sei gewiss. Und er hat dann seinen Sohn gesandt, damit die, die unter dem Gesetz sind, davon freigekauft werden. Damals waren die Juden unter dem Gesetz, aber ich habe festgestellt, wir Schwaben sind auch unter dem Gesetz. Wir Deutsche sind unter dem Gesetz. Ich muss gut sein. Und wenn ich nicht irgendwo alle Ansprüche erfülle, dann bin ich abgelehnt. Das kann ein Beruf sein, das kann materiell sein, mit dem, was ich gekleidet bin, welches Auto ich fahre, whatever. Und das kann auch in der Kirche sein. Tja, habe ich genug gebetet? Habe ich genug Bibel gelesen? War ich oft genug in der Kirche? Hat der Pfarrer mich auch gesehen, dass ich jeden Sonntag da bin? Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen von dem Gesetz. Und das Gesetz im eigentlichen Sinne ist Leistungsdruck. Das heißt, Leistung, um etwas zu zeigen, ich habe doch einen Wert, ich bin doch gut. Jesus ist gekommen, nee, du musst das alles nicht mehr bringen. Du hast eine andere Grundlage. Und über die Grundlage werde ich dann gleich näher reden. Frei vom Gesetz. Und die Lösung ist, und das ist interessant hier, wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Im Griechischen steht hier einfach, er hat sie adoptiert. Und im Deutschen, also der Begriff, der im Griechischen benutzt wurde, ist praktisch, und die Leute, die damals die Bibel gelesen haben, die haben verstanden, er redet hier von Adoption. Wenn wir heute von Adoption reden, wie ist das? Adoptiertes Kind, ne? Fast so zweitklassiges Kind, ist ja nur adoptiert, ne? Aber wenn die im Griechischen war, wenn ein reicher Patrizier keine Kinder hatte, keine Nachkommen oder ein Konsul oder so, dann hat er jemand adoptiert. Das war ein riesengroßes Privileg, adoptiert zu sein von einem reichen, wohlhabenden Menschen. Und so sagt praktisch die Bibel hier, wir sind adoptiert, nicht weil wir irgendwo so zweitklassige Kreaturen sind, sondern wir sind adoptiert in Königshof. Zum Gott, den König. Und als solche, die adoptiert sind, haben wir diese Position. Und wir haben auch, er hat den Geist seines Sohnes in uns reingegeben. Wir haben nicht nur das formale Recht, die formale Position, sondern der Geist Gottes in uns. Und hier kommt die Erlebniswelle dazu. Der Geist Gottes sagt, wow, ich gehöre Gott. Danke, Vater. Ich bin kein Weise mehr. Ich bin kein Sklave mehr. Danke, Vater, dass ich dir gehöre. Und das gehört dazu, zu diesem Paket Rettung. Das Paket Rettung, für das Jesus gekommen ist, er hat uns frei gemacht vom Leistungsdruck. Er hat uns frei gemacht von diesem Bemühen, gute Menschen zu sein. Er hat uns frei gemacht und hat uns dorthin gesetzt, wo wir wirklich sagen können, danke, Vater, alles kommt von dir. Ganz kurz, wie das römische Adoptionsrecht ausgesehen hat. Also ein Konsul hatte keine Kinder, dann ging er und hat sich eine Familie rausgesucht. Und oft waren das arme Familien. Dann hat er gesagt, junger Mann, wie heißt du? Chris. Also Chris, du warst Sklave, ne? Und ich bin jetzt der Konsul. Chris, dich will ich haben. Und dann sagte Chris, aber ich komme von einer Familie, sorry, ich nehme es nicht persönlich, ne? Die Schulden hat, die Verpflichtungen hat und so. Und der Konsul sagt, das ist mir jetzt alles egal. Ab jetzt ist die Vergangenheit abgeschnitten. Das Ganze hat keinen Anspruch mehr. Wenn jetzt die alten Sklaventreiber kommen und sagen, Chris, du musst aber morgen früh um 6 dort stehen und im Bergwerk arbeiten, sagst du, nee, ich gehöre zum Konsul, ich bin frei. Ja? Und der Konsul sagt, komm mit mir nach Hause. Und du warst vielleicht gewohnt, so irgendwo schwarz Brot zu essen, trockenes Brot. Und der Konsul sagt, schau mal, der Tisch hier, das gehört alles dir. Komm, setz dich hin. Kann ich hier wirklich hinsitzen? Ja, komm, wasch dir die Hände, kriegst du frische Klamotten, setz dich hin zu uns. Und dann saß der Chris am Tisch und denkt, vielleicht habe ich ja nachher nichts mehr. Der Konsul hat gesagt, alles gehört dir. nimmst dann noch was mit, falls nachher nichts mehr gibt. Ne? So, die Versorgung des Konsuls kann ja nicht ausreichen. Es könnte sein, dass er mich heute Mittag aufs Trockene setzt oder dass er mir morgen nicht mehr erlaubt, zum Tisch zu kommen, sondern schnell was in die Taschen gesteckt. Ne? Und dann sagt Chris, entspann dich, du bist mein Sohn. Du gehörst jetzt zu meiner Familie und ich bin dein Vater. Ich habe Verantwortung für dich übernommen. Verantwortung, dich zu versorgen und auch Verantwortung, dich zu erziehen. Das heißt, wenn es manchmal nicht glatt geht, sage ich, hallo Chris, das kann man besser machen. Ich bin dein Vater. Und so ist im Adoptionsrecht ein Prozess in die Gänge gekommen, der Menschen verändert hat. Eine neue Position, neues Wesen. Und dann ging es ja noch weiter. Chris, damit das für dich klar ist und für mich klar ist, kriegst du meinen Namen. Ne? Den Familiennamen der Konsulfamilie ist jetzt dein Name. Und jetzt kommt der Sklaventreiber nochmal und sagt, hey Chris, morgen früh ist 6 Uhr Bergwerk. Und du sagst, hahaha, guck mal, ich bin eine neue Kreatur. Ich habe eine neue Identität, ich habe einen neuen Namen und ich bin eingesetzt als Erbe von dieser Familie. Du Sklaventreiber, hau ab. Und du hast die Autorität und die Fähigkeit, zum Sklaventreiber zu sagen, shut up, du hast ja nichts zu sagen, geh weg von mir, ich gehöre zu dieser Familie. Und noch was sehr, zwei ermutigende Gedanken noch. Weil du mein Erbe bist, Christ, schicke ich dich jetzt, wir haben eine Farm, als Konsul habe ich ein großes Anwesen, ich schicke dich jetzt los und dann ist es so, als ob ich selber zu den Arbeitern kommen würde, weil du von mir autorisiert bist und ich habe dich ein paar Jahre erzogen und dir das Ding beigebracht und die Arbeiter, die dort arbeiten, die wissen, wenn du etwas sagst, ist es das Gleiche, als ob ich es sagen würde. Und noch was, Adoption kann nicht rückgängig gemacht werden im römischen Recht. Wow, ist das eine gute Ausgangslage? Top, ne? Das ist top und das ist das, was Gott mit uns gemacht hat. Haben wir eben hier gelesen, ne? Gott hat uns adoptiert. Das heißt, Gott hat uns das Recht hier in dieser Übersetzung, ne? Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Und das ist das, was wir sind, was uns gehört, mit dem wir leben können. Ist das eine gute Botschaft? Manche, ja. Such dir was Besseres raus, wenn du was Besseres hast. Okay, ich werde es noch kurz ein bisschen vor Augen malen. Drei Stühle. Man kann eigentlich die ganze Weltbevölkerung auf drei Stühle positionieren, ne? Also nicht, dass alle draufpassen würden, aber von der Art und Weise, wie wir leben. Es heißt, hier haben wir Minus. Hier sitzen die Leute, die sagen, nee, ich brauche diesen Jesus nicht. Ich glaube nicht an Gott, und an Gott schon, aber ich kenne Leute, die sagen, ja, an Gott glaube ich schon, aber warum gerade Jesus? Minus, ne? Das heißt, die Leute haben keinen Zugang zum Vater. Diese Menschen können nie die ganzen Privilegien des Adoptionsrechts bekommen. Minus. Das sind sie. Und das ist die traurigste Geschichte, die es gibt. Und deshalb sind wir hier, um so viele Menschen wie möglich auf die anderen Stühle zu rufen, einzuladen. Hier, ich habe diesem Stuhl den Namen Vertrag gegeben. Vertrag heißt, wir haben eine Abmachung so auf Gegenseitigkeit. Ne? Das heißt, ich glaube an Jesus, klar, aber ich verstehe nicht ganz, was er für mich gemacht hat. Ne? Er hat mich gemacht. Und ich bin ein guter Christ, damit ich gute Werke tue, damit ich anderen Menschen helfe, damit ich geistlich bin. Ich muss was bringen. Das ist, wenn ich gut bin, ist Gott auch gut zu mir. Wenn ich etwas tue, wird Gott mich auch segnen. Vertrag. Und das ist eigentlich ein Lebensstil, der stresst. Versteht ihr das? Kennt ihr diesen Lebensstil? Ich kenne ihn auch. Ich glaube, es gibt niemanden, der nie auf diesem Stuhl sitzt von den Jesus-Nachfolgern und Menschen, die sagen, ich glaube an Jesus. Manchmal sitzt man hier und sagt, oh Gott, ich habe nicht gut genug gemacht, habe nicht genug gebetet, habe nicht genug Bibel gelesen, ich war zu wenig in der Kirche und überhaupt zu meiner Umwelt war ich nicht freundlich genug, wie ich wieder mit dem Auto jemanden gehupt habe oder wie ich im Arbeitsplatz jemanden zur Schnecke gemacht habe. Stuhl 2, Vertrag. Gott, ich habe so gelebt und deshalb kannst du, mir ist der Zugang des Segens gebremst und reduziert. Ja, manchmal sitzen wir halt da, ne? Zum Glück gibt es auch noch den Stuhl Nummer 1, Bund. Bund ist kein Vertrag. Diese Dinge möchten wir, ganz wichtig, dass wir die unterscheiden. Ein Bund, im Alten Testament hat Gott mit Mose einen Bund gemacht. Genesis 15, 1. Mose 15, eine faszinierende Geschichte. Abraham sagt zu Gott, ist dir alles gut, was du für mich getan hast? Du hast mich gesegnet, ich habe viele Tiere. Aber Gott, ehrlich gesagt, ich habe kein Nachkommen. Das Ganze, was ich hier habe, wird eines Tages verschwinden. Ne? Gott sagt, schau mal hoch, kannst du die Sterne zählen? 1, 2, 3, 700, 900. Okay, Gott sagt, du kannst sie nicht zählen. Aber so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Gott, ich bin 90, ich habe noch kein Kind. Gott sagt, entspann dich mal. Leg dich hin, nimm mal zwei Tiere und schlachte die Tiere. Und das Schlachten der Tiere war damals in der hethitischen Kultur die Art und Weise, wie man einen Bund eingegangen ist. Das heißt, die Tiere wurden in der Mitte geteilt, auseinandergelegt und beide Bundespartner sind durchgelaufen. Also, wenn wir beide einen Bund gemacht haben, hey, ich kaufe von dir den Acker ab, na, und ich werde dir in den nächsten 2 Jahren bezahlen, du kriegst 20 Schafe und 5 Rinder und dann ist das Ding beglichen. Na. Damit du die Sicherheit hast, damit es Realität wird, nehmen wir ein Rind und schlachten es, teilen es durch und wir gehen zusammen dadurch. Und die Tatsache, dass wir durch das geschlachtete, geteilte Rind durchgehen, ist für dich und für mich Beweis, wir garantieren mit unserem Leben. Ja? Das heißt, du garantierst, Dagger gehört dir, ich garantiere, das Ding bezahlt. Das ist Bund. Und jetzt sagt Gott zu Abraham, wir machen einen Bund. Schlachtet die Tiere, Abraham hat sie geschlachtet, die lagen da. Und jetzt ist Gott nicht mit Abraham zusammen durchgelaufen, sondern Gott hat zu Abraham gesagt, geh mal schlafen. Und Gott ist alleine durchgelaufen. Das heißt, die Art und Weise, wie Gott einen Bund mit uns macht, ist nicht auf Partnerschaft im Sinne von du bringst was und ich bring was. Gott hat gesagt, ich bring alles. Ich bring alles, bedingungslos. Hat Abraham Fehler gemacht? Oh ja, hat gelogen. Ne? Er ging zu den Ägyptern und hat gesagt, das ist meine Schwester. Ne? Abraham war nicht perfekt. Aber Gott hat ihm gesagt, Abraham, dich will ich haben. Und guck mal, damit ich garantiere mit meinem Leben, dass das, was ich dir gesagt habe, in Existenz kommt. Ich garantiere dafür, du schläfst, Abraham, aber ich gehe zwischen den Tieren durch. Ich garantiere, dass das, was ich dir sage, du wirst Nachkommen haben. Das ist auch heute wichtig für das Volk Israel. Das basiert auf diesem Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat. Du wirst Nachkommen haben, ich garantiere mit meinem Leben. Und wie hat Gott garantiert? Indem Jesus gekommen ist, indem Jesus gestorben ist. Das ist die Grundlage eines Bundes, der einseitig ist, der nicht revidiert werden kann, der für dein Leben und mein Leben die Grundlage ist. Es sind nicht unsere Gefühle, es steht geschrieben. Und Himmel und Erde werden vergehen, aber was Gott gesagt hat, was Jesus getan hat, da ist sicher irgendwo ein Kreuz. Ja, da, was hier geschehen ist, das ist nicht revidierbar. Da ist Jesus durchgegangen und hat gesagt, ich bezahle, Vater. Und das ist der Bund. Und jetzt ist die Einladung für uns heute, Stuhl 1 zum Bund. Hier zu sitzen heißt, danke Gott, du hast alles gemacht und du liebst mich bedingungslos. Du hast mich geschaffen, ich bin im Leibe meiner Mutter, hast du mich geformt. Und mit deiner Kreation hast du einen Sinn, einen Purpose, eine Absicht für mein Leben geschaffen. Alles hast du gemacht. Danke Gott, danke Gott, danke Gott. Und wenn ich mal nicht genügend gut bin, wenn ich mich schlecht fühle, dann ist es so wichtig, Gott, ich komme hierher zurück. Eines der wichtigsten Gebote im Neuen Testament. Was würdet ihr sagen, was ist das wichtigste Gebot im Neuen Testament, das größte Gebot?
Die Liebe.
Die Liebe, ja, konkret. Jawohl, das ist richtig. Jesus wurde gefragt, was ist das größte Gebot? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und Gott von ganzem Herzen. Und dann gehen wir einmal zum Johannesbrief, wo Johannes sagt, Nicht darin besteht die Liebe, dass wir zuerst geliebt haben, sondern die Liebe besteht darin, dass er zuerst geliebt hat. Und das ist die Einladung auf den ersten Stuhl. Es gibt dieses Gebot, und es ist ein Gebot von Gott, bleibt in meiner Liebe. Das heißt, wenn das Wort Gottes sagt, bleibt in meiner Liebe, dann heißt es, setzt euch auf den ersten Stuhl und versuche nicht Gott zu zeigen, wie gut, wie geistlich, wie fleißig, wie integer du bist. Forget about it. Das ist nicht die Botschaft, die wir Gott bringen. Ne? Wir bringen eine Botschaft an Gott, die heißt, ja Gott, ich bleibe in deiner Liebe. Du hast mich zuerst geliebt. Und wir können nicht etwas weitergeben, was wir nicht zuerst empfangen haben. So, ihr kennt ja das, der Holmer, toten Mann, Geld aus der Hosentasche, geht nicht. Ne? Das heißt, wenn wir nicht erst etwas empfangen, können wir nichts weitergeben. Und deshalb ist das Gebot Gottes so wichtig, bleibt in meiner Liebe. Setze dich auf den ersten Stuhl. Und weil du auf dem ersten Stuhl sitzt, sag, oh Papa, ich bin wie ein Kind. Ich habe Dinge falsch gemacht, ich habe versagt, aber ich weiß das eine, Jesus ist für mich gestorben. Er hat für all meine Schuld bezahlt. Und sein Geist ist in mir. Und sein Geist in mir ruft, Abba, ich bin dein Kind, ich bin adoptiert, ich bleibe dein Kind und deine Adoption wird nicht rückgängig gemacht werden. Danke, Vater. Das ist die Einladung auf den Stuhl Nummer 1 und das ist die Gewissheit, Gott ist mit uns, für uns. Das ist die beste Botschaft, die es gibt auf diesem Planeten. Und ich möchte euch einladen mit mir zusammen. Ich übe das jeden Tag. Und ich habe jemanden kennengelernt, nicht persönlich noch, aber vielleicht kommt es noch, der macht es seit Jahren, der schreibt sogar seine Doktorarbeit darüber zurzeit. Ne? Und er sagt, zu mir kommen sogar Psychiater, die sagen, erzähl uns mal, warum sich Menschen in eurer Gemeinde, in eurem Dienst so verändern. Er sagt ganz einfach, ich lade sie ein, auf den ersten Stuhl zu kommen. Viel psychischer Stress, den wir haben, Beziehungsstress. Hier ist auch so Beziehungsstress, Pong-Pong, Ping-Pong. Wie du mir, so ich dir. Du hast mir nicht geholfen, ich helfe dir nicht. Du hast dich zurückgezogen, ich ziehe mich zurück. Du warst nicht ehrlich mir gegenüber, ich bin auch verschlossen dir gegenüber. Kontrakt, Ping-Pong. Und wenn wir lernen, auf den ersten Stuhl zu sitzen, es ist ein Lernprozess, ne? Sagen wir, oh ja, ich habe es falsch gemacht. Der andere hat falsch gemacht, mein Ehepartner, meine Familie, mein Arbeitskollege. Aber ich muss nicht Ping-Pong spielen. Ich bleibe in deiner Liebe, Vater. Ich empfange deine Liebe. Ich bin geliebt. Der Heilige Geist in mir sagt, aber, lieber Vater, ich bin geliebtes, wertvolles, einmaliges Kind. Und weil ich geliebt bin, kann ich lieben, kann ich vergeben. Verletzte Menschen verletzen, geliebte Menschen lieben. Das ist so der große Unterschied. Und damit habe ich eigentlich alles gesagt. Ich möchte das nur abschließen, das nochmal zusammenbinden. Mit dem Titel nochmal. Sei gewiss, Gott ist für dich. Ich möchte nicht missverstanden werden. Ich habe nicht gesagt, du wirst es immer fühlen. Aber ich habe gesagt, stell dir Stuhl 1 vor Augen und lass dich immer wieder einladen von Gott, von Geschwistern, vom Heiligen Geist, vom Wort Gottes. Lass dich immer wieder neu einladen. Hey, komm auf den Stuhl 1, da bist du zu Hause. Da hast du Zugang zu der Gnade, zu den Ressourcen des lebendigen Gottes. Rainer hat es in seiner Einladung sehr gut gemacht. Ne? Wir leben nicht in einer perfekten Welt. In dieser Welt, wo wir leben, gibt es Krieg, Not, Geschrei, auch persönliches Leid. Ich höre mir öfters einen amerikanischen Pastor an, den ich sehr schätze, der in seinem Dienst viele Heilungen erlebt hat und erlebt. Seine Frau ist vor 2 Jahren an Krebs gestorben. Das war interessant, sie ist Mittwoch gestorben und Sonntag hat er gepredigt. Das hat viele überrascht. Ne? Er hat gesagt, ja, ich möchte hier stehen heute Morgen, um euch zu sagen, wenn wir mal in der Ewigkeit sind, dann sehen wir Gott von Angesicht zu Angesicht. Dann ist es nicht schwer, ihn anzubeten, weil wir so viel Herrlichkeit sehen. Hier gehen wir durch Täler. Und in den Tälern Gott anzubeten, das ist nicht leicht. Aber das hilft uns, auf dem Stuhl 1 zu sitzen. Wenn ich auf dem Stuhl 1 sitze und sage, Gott, ich habe Schmerzhaftes erlebt. Ich habe Verlust erlebt. Ich erlebe schwierige Dinge, aber ich setze mich bewusst auf den Stuhl 1 und sage, Aber, lieber Vater, du liebst mich. Und ich gehe durch das dunkle Tal, aber im dunklen Tal bist du bei mir. Und deine Zusage, du bist bei mir, ist mir wichtiger als meine guten Erfahrungen und Gefühle. So lass uns unser Leben auf den Stuhl 1 setzen und sagen, auch wenn wir durch dunkle Täler gehen, es ist Teil von diesem Leben hier auf dieser Erde, er ist immer bei uns. Und ich schließe ab mit diesem Vers aus Römer. Römer 8, 31, ich lese es hier von anderen Übersetzungen, die es besser trifft. Was kann man dazu noch sagen? So, was Paulus vorhin geschrieben hat, ist so sehr ähnlich wie das, was ich gesagt habe. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Ja, woher weiß ich, dass Gott für mich ist? Ich fühle es nicht immer. Ich schaue auf das Kreuz. Der einmalige, unwiderrufliche Liebesbeweis des lebendigen Gottes. Und je mehr ich auf diesen Liebesbeweis schaue und auf das, was damit verbunden war, das, was Jesus erlebt hat in Gethsemane und bei der Kreuzigung, das ist hier geschehen. Und das ist, er ist für uns. Wer kann gegen uns sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Ja, mir enthält er etwas vor, zweites Auto und dritten Urlaub. Nee, das ist nicht das, was du brauchst. Ne? Das heißt, Gott wird uns nichts vorenthalten von dem, was wir brauchen, um in Frieden, Versöhnung auf dem Stuhl 1 zu leben. Das ist seine Zusage. Und damit schließe ich ab, sei gewiss, Gott ist für dich. Wer kann gegen dich sein? Er hat einen Bund gemacht, das ist kein einseitiger, das ist kein Abmachung auf Augenhöhe, das ist ein Bund, der sagt, ich garantiere, schaut aufs Kreuz, das ist die Garantie, unwiderruflich. Dein Leben hat ein gutes Fundament, du hast Hoffnung, du hast Zukunft. Und es ist mein Anliegen, mein Gebet, dass viele, viele, viele Menschen das in Deutschland und hier in Europa noch erfahren. Seid ihr dabei? Ich möchte noch beten mit uns zum Schluss. Herr Jesus, danke, dass du auf diese Welt gekommen bist. Du bist Mensch geworden in einer politisch-wirtschaftlichen schwierigen Situation, um uns damit zu zeigen, dass dein Erbarmen in jeder historischen Situation Realität ist, spürbar und erlebbar ist. Ich danke dir, Jesus, dass du auch in der heutigen geschichtlichen Situation uns dein Angesicht zuwendest, damit viele dich kennenlernen. Und ich bete für uns heute, die wir hier sind, dass wir immer wieder den Mut bekommen und die Entschlossenheit, auf dem Stuhl 1 zu sitzen, auf dem Stuhl des Bundes, auf der Gewissheit, du bist mit uns und für uns, auf die Größe des Kreuzes, es ist vollbracht, dass keiner zurückbleiben muss, dass jeder den Zugang hat zum Thron des Vaters. Vater, ich setze das frei, dass wir hier das immer mehr erleben und dass dadurch eine Freude kommt und Licht und Hoffnung in diese Region hier. In Jesu Namen. Amen.